Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische und experimentelle Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich dich auch ganz herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin stolze und glückliche Kooperationspartnerin der NMZ, der neuen Musikzeitung. Und ich habe ja schon öfters darüber gesprochen, dass ich letzten Herbst im November das erste Buch zum Podcast veröffentlichen durfte im Are Verlag. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du Interesse an diesem Buch hast und dich auch gerne beim Are Verlag meldest und dort ein Buch erwirbst. Und ich werde diesen Link natürlich in die Shownotes packen. In der heutigen Folge habe ich ein Interview für euch mit dem Künstler und Musiker Eberhard Kranemann, der durchaus schon eine Legende ist. Und ja, wir kennen uns schon eine Weile. Ich habe mich sehr gefreut, das Interview mit ihm zu führen, einfach weil er auch so viele Bereiche aus der Kunst und Musik zusammenbringt und mich auch immer wieder Menschen interessieren und faszinieren, die sozusagen auf der Grenze sind oder eben verschiedene Disziplinen zusammenbringen. Dies ist also das Interview mit Eberhard Kranemann.
Hallo lieber Eberhard Kranemann. Ich heiße dich heute ganz herzlich in meinem Podcast willkommen.
Ja, liebe Irene, vielen Dank. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ich bin mal gespannt auf deine Fragen, aber auch gespannt selber auf meine Antworten, was ich dazu sage. Weil hast du wahrscheinlich schon gemerkt, ich wandere zwischen den Welten. Ne? Es gibt ja einerseits diese sogenannte neue Musik. Es gibt aber auch Zwischenbereiche, ne? So aus Jazz, Rock, Pop, Elektronik. Und da komme ich mehr her, aber ich fühle mich der neuen Musik verbunden, arbeite auch in der Szene. Aber es ist so eine Mischkalkulation, sagen wir mal so.
Dann gucken wir mal, was du uns Spannendes zu sagen hast. Meine erste Frage ist ja immer, und die darfst du natürlich so auslegen, wie du möchtest, wie bist du zur sogenannten neuen Musik, was auch immer neue Musik für dich heißt, gekommen? Und was bedeutet das für dich?
Ja, also, weil ich von dir schon mal Podcasts gesehen habe, wusste ich, dass diese Frage natürlich zuerst kommt. Und dann bin ich aber erstmal in mich gegangen. Dann habe ich mich gefragt, wie bin ich zur neuen Musik gekommen? Ich habe das vergessen. Also vielleicht auch für die Zuhörer sagen, ich bin 75 Jahre alt. Ne? Deine meisten Komponisten, Musiker sind etwas jünger oder viel jünger sogar. Deswegen ist das etwas andere Situation. Also ich musste überlegen, wie bin ich überhaupt zur neuen Musik gekommen? Ganz intensiv beschäftige ich mich mit der sogenannten, sag ich mal ruhig, neuen Musik seit 10 Jahren intensiver, also experimentelle zeitgenössische Musik. Vorher habe ich viele andere Musikformen gewählt, benutzt, Jazz, Rock, Pop, Elektronik und so weiter, ganz viele Sachen. Und dann habe ich mir überlegt, so, wie bin ich denn tatsächlich zur neuen Musik gekommen? Ich bin ganz früh zur neuen Musik gekommen. Da muss ich so 17, 18 Jahre alt gewesen sein. Da habe ich schon Kontrabass im Orchester gespielt, so klassische Musik. Und ich habe aber nachts in Jazzclubs gejammt, Kontrabass gezupft. Das andere war dann eben so Rockmusik, Kontrabassstreich. Ne? Es war aber sehr ähnlich, weil Barockmusik ist basso continuo, ne? Das geht dann so du, 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 du. Jazz war nicht anders, war genau das Gleiche. Basso continuo, aber eben gezupft. So, von daher war das schon ziemlich parallel. Das habe ich gemacht, so im Alter von 17, 18, 19. Und dabei habe ich mir immer gedacht, nee, das kann es eigentlich nicht sein. Das reicht mir nicht. Ne? Erstmal bin ich dann nur, ich mache Reproduktion. Das heißt, ein Komponist sagt mir, was ich spielen soll. Und dann ist da auch noch der Dirigent, der sagt mir auch noch, wie ich spielen soll. Und das war mir dann irgendwann zu eng oder zu viel. Ich muss mir dann überlegen, nee, ich bin ich. So, wer bin ich überhaupt? Warum bin ich? Was will ich? Ich will was Eigenes machen. Und das hat aber länger gedauert, bis ich da hingekommen bin. Also ich habe dann angefangen, so 16, 17, 18, da war ich noch am Gymnasium, Max-Planck-Gymnasium in Dortmund. Da war ich so in der Unter- oder Oberprima. Da habe ich eben schon diese Musik gemacht, klassische Musik und Jazz. Da habe ich überlegt, nee, das reicht mir jetzt nicht, diese immer nur harmonische Musik, gibt es nicht was anderes, ne? Weil ich habe schon gemerkt, ich hatte irgendwie so ein Faible für Disharmonik. Also ich habe mir dann überlegt, prima, es muss doch was anderes geben, außer klassischer Musik und außer Jazz. So, und damals gab es natürlich noch keinen Computer, man konnte nicht bei Google mal eben nachgucken, was gibt es an anderen Musikformen. Ach, dann bin ich in die Bücherei gegangen, Stadtbücherei, Dortmund habe ich damals gelebt, bei meinen Eltern und habe geguckt, Musik. Und dann bin ich auf einen interessanten Namen gestoßen, Schönberg. Arnold Schönberg. Das hat mir gut gefallen. Und inzwischen habe ich noch natürlich auch mehr gelesen. Ich weiß jetzt natürlich, Arnold Schönberg ist der Vater der neuen Musik. Stimmt wohl auch, weil er hatte ganz andere Ideen. Der hat nämlich gesagt, nee, also alle Kollegen von früher, Bach, Beethoven, wie sie alle heißen, die haben so eine Art Funktionsharmonik und überwiegend harmonische Klänge. Geht es nicht anders. Er hat sich ja dann überlegt, alle 12 Töne, die wir da hatten im europäischen Klangbereich, sind gleich. So. Und wie mache ich das, eine Komposition, wenn die gleich stark vertreten sind? Ich mache die 12-Ton-Technik. So habe ich mir natürlich dieses Buch von dem Schönberg gekauft. Nachdem ich das in der Bücherei gelesen habe, wollte ich aber genauer wissen. Und dann habe ich wirklich für mich angefangen, kleine 12-Ton-Kompositionen zu machen. Habe Notenpapier wie früher aufgeschrieben, immer so 12 Töne hintereinander. Aber dabei habe ich auch schon so ein bisschen gemogelt. Ich weiß gar nicht, wie der Schönberg vorgegangen ist. Also man kann auch eine 12-Ton-Reihe einigermaßen mit harmonischen Klängen gestalten. Das geht, habe ich probiert. Wollte ich aber nicht. Ich habe extra, sagen wir mal, atonales Klangbild gesucht. Dann habe ich natürlich gesucht, so Grundton gibt es ja nicht, aber ich habe mit einem bestimmten Ton angefangen. Dann muss das nächste natürlich Tritonus sein. Und also was irgendwie so ein bisschen krumm und schief klingt. Ja, das hat mir schon viel besser gefallen. Und dann gibt es ja verschiedene Kompositionstechniken. Man kann horizontal, vertikal oder ja, als Frosch, habe ich die ganzen Dinger durchprobiert. So, dann war ich aber zufrieden. Dann reichte mir das. Ich habe gelernt, es geht anders. So, und dann Musiker, das kennst du ja selber, du bist ja Sopranistin, eine ganz tolle Sopranistin, du singst ganz viel und ganz toll, ich habe auch zwei ganz tolle CDs von dir, die ich ab und zu höre. Du weißt, es ist schwierig, mit Musik Geld zu verdienen. Wie macht man das? Ne? So, das kann man kann seinen Lebensunterhalt mit neuer Musik, soweit ich das jetzt kennengelernt habe, nicht verdienen. Man muss was anderes machen. Entweder macht man noch klassische Musik oder macht Jazz, Rock, Pop, Elektronik. Und so habe ich das eben auch gemacht. Ne? Ich habe dann, nachdem ich mich zunächst mit Musik intensiv auseinandergesetzt habe, bin ich nach Düsseldorf gegangen. Ich habe da Kunst studiert an der Kunstakademie Düsseldorf.
Genau, ich spring mal kurz rein, dass ich den Hörern noch ein bisschen auf die Sprünge helfe, vielleicht denen, die dich noch nicht kennen, weil jetzt wissen wir, du hast auf meine erste Frage super geantwortet, die ich ja immer stelle. Aber du bist ja für mich jemand, der eben mit sehr vielen Künsten arbeitet, also irgendwie so ein Allround-Künstler. Und du hast ja wirklich, du machst Bilder, ich kann sie jetzt auch sehen über Zoom. Die Hörer werden es nachher leider nicht sehen, aber die können sich auf deiner Homepage umsehen. Na, du machst Ausstellungen, kuratierst Konzerte, Musik. Du hast auch mit Josef Beuys was gemacht. Du warst auch mal bei Kraftwerk dabei, also ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Und wie gehst du selber mit diesen verschiedenen Schaffensarten um? Waren das dann so Phasen oder wie bezeichnest du dich selber einfach nur dann als Künstler, wenn man so viele Sachen kann?
Ja, der Oberbegriff ist tatsächlich Künstler. Aber ich bin, wie soll man das sagen, ein Multimedia-Künstler. Ne? Jetzt so, ich mache mal einen ganz großen Sprung von früher auf heute. Meine Medienkunst, die ich heute betreibe, ist so, dass ich bin hauptsächlich Performance-Künstler. Ich stelle mich auf die Bühne, wenn ich alleine spiele. Ich spiele manchmal auch mit anderen Musikern zusammen. Manchmal mache ich es alleine. Wenn ich alleine arbeite, brauche ich einen großen Tisch auf der Bühne. Da stelle ich ganz viele Instrumente auf den Tisch. Ne? So 2 Meter mal 1 Meter Tisch. Da stelle ich hin ein 16-Kanal-Mischpult, Laptop mit Klangzuspielungen, ein Synthesizer, mehrere kleinere elektronische Geräte mit meinen elektronischen Klängen. Meistens stelle ich auch hin eine Hawaii-Gitarre, ein Cello, eine Geige, ein Kontrabass, ein Tenorsaxophon. Also viele verschiedene Instrumente, die ich alle spiele. So, man kann die nicht gleichzeitig spielen. Und dem spiele ich schon nacheinander. Deswegen habe ich dieses Mischpult aufgebaut auf der Bühne. Und mit wirklich 16 Spuren, denn es ist voll. Aber man kann sich natürlich vorstellen, das sind meistens Stereoklänge. Also sind das 8 Instrumente Stereo. Und die 8 Instrumente spiele ich auch im Laufe des Abends. Oft habe ich Zuspielklänge Stereo, die laufen vielleicht durch. Dann mache ich mal Pause. Dann spiele ich dazu mit der Hawaii-Gitarre. Und dann kommt die Hawaii-Gitarre, macht so schöne Klänge, Geräusche. Mikrotonalität nennt man das, ne? Diese Zwischentöne, weil mir reicht das eben auch nicht, was dieser Schönberg da gesagt hat. 12 Töne ist ja Quatsch. Es gibt viel mehr als 12 Töne. Es gibt ein paar tausend Töne. Also ich finde diese Mikrotonalität toll. Und deswegen spiele ich gerne Instrumente wie Kontrabass, Cello, Hawaii-Gitarre, wo man die Töne so ein bisschen verschieben kann. Das ist für mich
so die Gewichtung zwischen, also ich sage jetzt der bildenden Kunst, du machst da eben auch Bilder und Skulpturen und der Musik.
Ja. Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Es ist nämlich so, dass ich eigentlich keinen Unterschied sehe zwischen meiner Malerei und der Musik. Das ist genau das Gleiche. Das ist für mich alles Improvisation. Ich habe einen Plan, eine Idee. Wenn ich ein Bild male, habe ich eine Leinwand. Meine Standardleinwände, sagen wir mal, sind so 1,50 Meter mal 2 Meter. Ich habe auch Leinwände 3 mal 4 Meter, aber auch ganz kleine, so mini 20 Zentimeter mal 20. Der Plan, ich habe also eine riesige Leinwand, meistens 1,50 mal 2 Meter, die ist weiß, die steht in meinem Studio an der Wand. Ja, was mache ich da? Aber da ist man ganz alleine, mit sich und mit der Leinwand. Man muss die weiße Leinwand füllen. So, das muss der Komponist ganz genauso machen, ne? Oder der Improvisationsmusiker. Der muss den leeren Raum oder den leeren Klang füllen. Und von daher ist das ganz ähnlich. Und ich arbeite in beiden Situationen gleich. Als Musiker nehme ich die Leinwand von der Wand runter, lege die auf den Fußboden, mache die ein bisschen feucht und lass dann Farben drauf fallen und verschiebe die Leinwand, dass die Farben von sich aus durch Zufall verrutschen und sich vermischen. Oft nehme ich die Grundfarben Blau, Gelb, Rot und die Theorie ist ja insgesamt aus den Grundfarben mischen sich alle Farben, die es überhaupt gibt in der Welt. Das heißt, man braucht eigentlich gar nicht mehr. Das ist toll, das ist super. Und dann lasse ich das so langsam vermischen und verschieben. So, und dann ergibt sich so eine Grundstruktur in der Malerei. Und wenn dann die Farben so leicht angetrocknet sind, kommen festere Farbstrukturen rein, die ich dann aber exakt plane und bewusst angehe. Und das mache ich mit der Musik ganz genauso. Das nennt man ja inzwischen Instant Composing. Also man ist da so ein der Musiker ist identisch mit dem Komponisten. Also ich bin ein Komponist und ich komponiere in dem Augenblick, wo ich auch gleich spiele. Und das ist bei der Malerei ganz genauso. Und deswegen sehe ich das ganz eng bei mir. Das ist ganz eng zusammen. Und naja, seit 20, 30 Jahren mache ich eben auch so öffentliche Aufführungen mit Malerei und mit meiner Videokunst oder Malkunst, dass ich in Museen öffentlich male und dazu meine Klänge laufen lasse. Das ist ja Gesamtkunstwerk, ne? Das geht ganz eng zusammen. Und das macht mir richtig Spaß. Und das geht natürlich über die Grenzen der bildenden Kunst hinaus. Es geht über die Grenzen der Musik und der Komposition hinaus. Aber diese Kombination, das ist für mich überlebenswichtig. Das brauche ich.
Und das macht mir zeigt dann auch, dass da so ein gemeinsamer Ursprung ist. Und wie du sagst, irgendwie irgendwas ist gleich und trotzdem ist vielleicht das Ergebnis anders. Du hast ja auch viel darüber nachgedacht oder sprichst, oder es treibt dich ja auch an, was eben Parallelen von aktueller Kunst und zeitgenössischer Musik sind. Na, du machst Performance, Improvisation, du spielst Klänge ein. Was treibt dich da so an oder was interessiert dich da genau, also an den Klängen oder an den Farbenbildern, die da entstehen?
Ja, eigentlich wie jeder ernsthafte Künstler oder Komponist möchte ich natürlich was ganz Neues schaffen, was noch nie da gewesen ist. Das gab es früher wohl einmal. Der Schönberg hat das hingekriegt. Aber heute, es gibt so viele Künstler und Musiker. Ich habe also inzwischen eingesehen, es gibt tatsächlich Künstler, die auch ähnlich arbeiten wie ich. Das habe ich akzeptiert. Dann habe ich schon überlegt, soll ich aufhören zu malen und nur noch Musik machen? Das kann ich aber nicht, weil mir das Spaß macht. Auch diese Kombination von beiden ist toll. Ich weiß jetzt, es gibt andere Künstlerkollegen, die auch ähnlich malen wie ich, die auch ähnliche Ideen haben. Fertig. So, in der Musik sehe ich das anders. Also in der Musik bin ich wirklich der Meinung, deswegen ist mir im Augenblick die Musik auch wichtiger als die bildende Kunst, dass man da noch was anders machen kann. Ich mache noch mal einen Sprung, um das besser zu erklären. Jetzt über Weihnachten, ne? Man macht dann mal den Fernsehapparat an oder man hört mal Radio. Das hat mich so geärgert. Da lief nur Musik, die mindestens 200 Jahre alt war. Ja, das geht doch nicht, ne? Selbst die öffentlichen rechtlichen, erstes, zweites Programm, die dritten Programme, die wollen alle viel Hörer und die machen dann immer nur Bach und Beethoven. Ich habe nichts gegen Bach und Beethoven, das ist super, das ist ja tolle Musik, was die gemacht haben. Aber nur das, das geht nicht. Die senden keine neue Musik. Boah, und da muss man dran arbeiten, dass diese neue Musik auch in die öffentliche Wahrnehmung kommt. Und daran arbeite ich eben auch durch meine Aufführung. Ich gehe in öffentliche Räume. Ja, manchmal eben Konzerte zum Beispiel mache ich dann im Loft in Köln. Da kann man das gut machen. Dann hat man so Publikum, da kommen so 30 Verrückte, die keine normale Musik hören wollen, die das aber dann toll finden, ne? Die haben dann da Spaß dran, ne? Das sind dann so Gleichgesinnte. Das sind ganz viele von der Bühne, auch experimentell veranlagt sind, die dann da auch auftreten. Mit denen trifft man sich und tauscht sich aus. Und das finde ich also richtig spannend.
Du hast gerade einen Punkt berührt, über den ich auch immer wieder nachdenke und vielleicht kannst du da auch was dazu sagen. Ich habe den Eindruck, mit der zeitgenössischen Kunst, ne, auch vielleicht Sachen wirklich auch aus der Jetztzeit oder aus den letzten Jahren, die wird viel besser angenommen. Da gibt es ja einen riesigen Markt und irgendwelche Sammler und dann gibt es ja auch teilweise in so komischen Magazinen, wie ich weiß nicht, Bunte Gala, gibt es in letzter Zeit ja auch immer so Seiten, wo irgendwelche Galeristen oder so sind. Also das ist sehr, sehr populär und eben auch das wirklich Neue. Und bei der Musik ist es ja, wie du sagst, dass viele lieber die Sachen von vor 200 Jahren hören. Was ist da der Unterschied oder was können wir da tun? Da rätsel ich immer wieder drüber nach. Sind die Augen schneller als die Ohren?
Ja, aber das ist interessant. Das siehst du genauso wie ich. Und ich sehe, dass du, ich sage mal ruhig, wir kämpfen an der gleichen Front, obwohl das jetzt eine ganz doofe Vokabel ist. Das ist eine Kriegsvokabel. Aber es ist schon so eine Art Krieg. Ne? Es ist ein Krieg gegen das Nicht-Hören-Wollen des breiten Publikums. Die verweigern die Akzeptanz der neuen Musik. Das geht doch gar nicht. Was ist das denn für ein Mist? So, gut, ich arbeite auf zwei Ebenen. Ich habe auch eine Galerie in Düsseldorf, die verkauft meine Kunst. Ich hatte jetzt in der Corona-Zeit, in der Mitte da im August, da war mal ein bisschen Pause, noch mal eine große Einzelausstellung. Ja, da kamen viele Leute hin, mit denen habe ich diskutiert, wir haben gesprochen, sie haben meine Bilder gekauft, die fanden das alles toll, obwohl die Bilder auch natürlich nicht ganz so leicht sind, abstrakte Malerei, was macht der überhaupt, was bedeutet das und sowas. Ne? Aber es wird akzeptiert, in der bildenden Kunst wird das akzeptiert. Und zeitgenössische Kunst wird akzeptiert, zeitgenössische Musik eher nicht. So, woran liegt das? Also, das Interessante ist, bei der Kunst kann man auch mal weggucken. Ne? Man kann zur Eröffnung gehen. Ich merke das ja selber bei meinen Kunsteröffnungen. Na gut, die meisten gucken, sind interessiert, aber da gibt es auch Leute, die stehen da mit dem Sektglas, mit dem Rücken zu meinen Bildern, unterhalten sich und die interessiert die Kunst gar nicht. Und ganz nebenbei, beim Rausgehen, sagen der Galeristin, diese Nummer 34, schreiben Sie mal auf, die ist gekauft. Ja, das ärgert mich, das ist so scheiße. Und das gibt es in der Musik nicht. In der Musik, bei der neuen Musik, was wir ja da treiben, entweder sind die Leute dabei oder die gehen raus. Das kann auch sein, dass die rausgehen. Und hier ein Beispiel bei meiner Ausstellung jetzt in Düsseldorf in der Galerie. Ich habe die Ausstellung eröffnet mit meiner eigenen Musik, mit ganz freien, tollen Klängen. Da ist so ein riesiges elektrisches Klavier, aber das eben klingt wie Grand Piano mit den 88 gerichteten Tasten gespielt, aber auch ganz freie Improvisation, so wie ich bin, wie meine Bilder sind. Die Leute haben gelauscht, fanden das toll, aber einer ist richtig böse und schnell rausgelaufen. Den kannte ich auch noch privat, persönlich, also das hat mich richtig getroffen. Ich konnte kaum weiterspielen. Das gibt es auch, ne? Es gibt Leute, gut, die Musik muss 200, 300 Jahre alt sein, das ist okay, aber wenn es neu ist, Katastrophe, dann gehe ich gleich weg. Dieser Typ stand da nur draußen vor der Galerie und hat einen Sekt nach dem anderen getrunken. Ja, was? Das ist Quatsch. Aber das ist eben Akzeptanz, neue Musik, ja oder nein. Also viele Musikhörer wollen nur das Bekannte hören und haben keine Lust, sich mit neuen Sachen auseinanderzusetzen. Egal, ob es harmonisch oder disharmonisch ist. Ich merke ja auch, es gibt viele neue Musik, die man auch tatsächlich, sag mal, ganz allgemein blöd formuliert, die man hören kann, die nicht disharmonisch ist. Richtig coole, ruhige Musik. Wollen die aber auch nicht, weil sie dann nachdenken müssen. Und ich bin ja noch schlimmer, ich bin ja ein ganz schrecklicher. Ich bemühe mich, möglichst disharmonisch zu spielen. Ja, das geht gar nicht. Wenn dann so ein Tritonus kommt, ach, das tut ja weh im Ohr, dann laufen die weg. Und das ist aber genau das, was ich unheimlich toll finde. Das ist so eine Spannung. Oder für mich ist auch eine Spannung in dieser Mikrotonalität. Wenn ich mache jetzt auch viel so, sagen wir mal, so halbharmonisch, halb disharmonisch. Ich habe so eine Grundtonart. Oft spiele ich in E oder A. Sagen wir mal, ich spiele in E, wenn ich was mit Hawaii-Gitarre mache, die ist auch in E gestimmt. Dann mache ich in E, habe so einen Grundrhythmus in E und dann verschiebe ich, aber muss man mit so einem Metallstück auf der Seite rutschen, verschiebe ich ganz wenig das E um Viertelton oder was und dann gehe ich wieder zurück. Oder das finde ich richtig spannend. Also solche merkwürdigen Spannungen. Ja, das macht mir Spaß und das werde ich auch weiterhin machen. Aber ich weiß, dass es Publikum gibt, das das überhaupt nicht hören will. Die wollen, der Bach hat das ja ganz gut rausgefunden damals, als der dran war. Das war ja der Erste, der überhaupt diese 12 Töne da geordnet hat für sich und dass man da drauf aufbauen kann. Aber ich bin eben dabei, auch die 12 Töne kaputt zu machen. Ne? Der Schönberg dachte, nee, diese 12 Töne, die sind jetzt mal gleichberechtigt. Das ist alles Quatsch, das ist viel zu wenig. Ich höre unheimlich viel indische Musik, weil das ist eine tolle Musikform. Ich habe auch ganz viele CDs und Schallplatten. Was die da treiben, die Inder, diese 4000 Jahre alte klassische Musik, die Sitar oder Gesang und Flöte, das ist die überlegen sich einen Grundton, eine Grundharmonie oder eine ganz bestimmte Skala, meistens eine Tonskala, ne? Eine Tonskala für früh morgens, eine für nachmittags, eine für die Sonne scheint. Und dann ist das so ein bestimmtes Gefühl und da dürfen nur die Töne gespielt werden, die in diesem Gefühl sind. Das ist so eine
Mikrotöne und schöne Klänge und so weiter. Ja. Also es klingt so, dass wir da durchaus noch was tun dürfen für die neue und für die experimentelle Musik. Was macht für dich persönlich gute experimentelle Musik aus oder welche Musik hörst du dann selber gerne von Kollegen, Kolleginnen?
Ja, da kann ich... gut. Ich habe es ganz vergessen. Ich muss ja erstmal zeitlich zurückgehen. Geprägt hat mich unter anderem John Coltrane, ne? Tenorsaxophonist, schwarzer Saxophonist, Amerika, New York, 1965 bis 67 Free Jazz. Das nannte man damals Jazz und Free Jazz. Aber in meinen Augen ist es auch neue Musik. Mhm. Und komischerweise, ich habe so ein bisschen den Eindruck, jetzt bitte nicht falsch verstehen, oder ist jetzt ein kritischer Punkt zum Begriff neue Musik. Ich habe den Eindruck, das ist so eine homogene Gruppe, so eine abgeschlossene Gruppe, die in sich selbst feiert. Ne? So, weil manchmal habe ich bei solchen Sachen teilgenommen und merke dann das Publikum oder auch die Leute, die da rumlaufen. So, das sind alles studierte Musikwissenschaftler, die dann aber wirklich nur sich selbst sehen in diesem engen Rahmen. Es ist viel weiter. Was ich damals mit Kraftwerk zum Beispiel gemacht habe, Anfang von Kraftwerk, das war auch neue Musik. Und was ich heute manchmal höre, sind so zum Beispiel in Köln im Loft, da sind Musiker, die spielen neue Musik. Komischerweise läuft das immer unter dem Begriff Jazz. Es ist aber kein Jazz, es ist neue Musik. Das sind Musiker, die haben noch nicht mal wie im Jazz üblich einen Groove. Normalerweise hast du diesen Groove, Jazz, nix, die haben diesen Groove gar nicht. Die machen experimentelle Musik mit sehr schönen anderen Klängen. Und manchmal gehe ich da hin und höre mir das an. Ne? Man kann ja gucken, jetzt, wann ist da ein Konzert und so. Dann fährt man dahin, hört sich das an. Da sind so wirklich unglaublich tolle junge Musiker. Und interessanterweise, die meisten haben dann auch studiert an der Musikhochschule in Köln. Da gibt es viele, habe ich auch einige Konzerte gehört von jungen Leuten, die sind so 20, 30 Jahre alt, die passen sich an den Normen an. Die spielen, das sind zwar tolle Musiker, die können alles, aber die spielen das, was die Leute hören wollen. Das sind ja irgendwie langweilig, ne? Da muss ich nicht hören. Aber es gibt andere Leute, die unglaublich toll spielen. Zum Beispiel vor 10 Jahren, glaube ich, ungefähr war das, seinem Stadtgarten in Köln, Konzert, 10 Jahre Stadtgarten Köln, bin ich reingegangen. Ich habe mich in die erste Reihe gesetzt, ich wollte hören, was die Leute da machen. Und das Konzert fing an mit Simon Nabatov Klavier und Nils Wogram Posaune. Das hat mich so umgehauen, das galt als Jazz, es war gar kein Jazz, es war wirklich neue Musik. Und zwar haben die ein Stück gespielt, das dauerte ungefähr 7 Minuten. Das war von vorne bis hinten durchkomponiert. Das konnte man hören. Die haben das zum Teil unisono gespielt. Unheimlich schnelles Stück. So sauber und perfekt. Ich habe das noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Und als ich dann nach Hause gegangen bin, ich war so fertig. Ich dachte, ich war auf, Musik zu machen. Ich dachte, die sind so gut. Diese Qualität erreiche ich nicht. Dann habe ich wirklich eine Woche Pause gemacht. Dann habe ich gedacht, egal, ich bin anders. Ich kann diese musikalische Qualität, die haben, dieses ganz Spezielle, nicht erreichen. Aber ich bin ich, ich mache was anderes, ich mache das einfach weiter. So, ein anderer Kollege, den ich bewundere, der sehr gut ist, auch ein Posaunist, ist Matthias Mucher. Das ist ein toller Bursche. Der tritt auch manchmal im Loft auf, aber auch woanders. Das ist auch eigentlich so ein Wanderer zwischen den Welten wie ich. Der spielt Posaune und der spielt gar nicht Posaune. Der macht Klänge und Geräusche mit der Posaune. Der nimmt manchmal die Posaune, hier diese Zugposaune, der nimmt diesen Zugbügel da raus und pustet da so quer rein oder schräg rein oder nimmt einfach nur das Mundstück und pustet, sodass ganz andere Geräusche entstehen. Und dann nimmt er auf einmal die Posaune und spielt richtig Posaune. Also, das ist für mich neue Musik.
Super.
Ja, das ist toll. Aber der wird komischerweise nicht unter neuer Musik behandelt, oder auch, ich fürchte leider auch die meisten, das ist der kritische Punkt, die meisten der neuen Musikkollegen akzeptieren das nicht als einer aus ihrem Bunde, sondern das wird einfach unter Jazz abgehakt. Mhm. Das ist diese blöden Schubladen-Ding, was da läuft. Das ist ein Schubladendenken, das auch in der neuen Musik, im Jazz, Rock, Pop, Elektronik da ist. Der gehört in die Schublade, die ist ja in die. Und ich zum Beispiel selber, ich sitze zwischen allen Stühlen. Ich passe ihnen überhaupt keine Schublade. Und das will ich auch so, aber ist natürlich auch ein Nachteil. Ne? Ja. Der Nachteil ist, wenn man in einer Schublade ist, neue Musik, auch den bestellen wir für unser Festival. Aber wenn man nicht wirklich da reingehört, wird man auch nicht eingeladen. Oder bei Jazz, Rock, Pop, da werde ich öfter mal eingeladen, weil die wissen, das ist einer. Das ist problematisch. Und das ist eigentlich auch was, das müssen wir aufbrechen. Weg, geht nicht mehr. Ne? Das Feld ist viel größer und viel weiter. Man darf nicht aufhören zu denken, da, Birne, da ist was drin und da muss was rauskommen.
Auf jeden Fall. Genau, jetzt habe ich verstanden, dass du sehr, sehr viele verschiedene Sachen magst und mich interessiert ja dann immer, wie ein Mann wie du all das unter einen Hut kriegt. Also meine Frage ist, hast du eine Form von Zeitmanagement oder gibt es was, was du empfehlen kannst? Auch jüngeren Leuten vielleicht. Du bist ja sehr erfahren.
Ja. Man muss natürlich zwischen zwei verschiedenen Elementen trennen. Es gibt ja zwei Zeiten. Es gibt jetzt die Corona-Zeit und es gab vorher, sagen wir mal, die normale Zeit. In der normalen Zeit war ich viel unterwegs. Ich habe Konzerte gemacht. Eine ganz lange, große Tournee durch England von oben bis unten, London bis Schottland rauf und gespielt. Ich habe eine große Einladung nach China, riesiges Konzert. In China ist mein Konzert übertragen worden. Die dürfen ja nicht YouTube gucken, die haben dann so ein Alibaba oder wie das heißt. Das ist öffentlich gesendet worden. Mein Konzert haben 450.000 Chinesen gesehen. Oh. Also das haben 450.000, das gibt's hier bei uns in Europa gar nicht. Und hier, es wird ja gerade diskutiert, wer ist der Führer der Welt, Amerika oder China? Bei meinem Konzert in Shenzhen habe ich gemerkt, China ist schon lange der erste wichtigste Staat der Welt. Die anderen kacken alle ab. Das ist so modern und so fortschrittlich. Leider wird das da erkauft durch diese blöde Überwachung. Ne? Das sind überall Überwachungskameras. Wenn ein Chinese bei Rot über die Ampel geht, wird ja gefilmt und er kriegt 3 Minuspunkte in seinem irgendwas. Die haben die sowas Sozialverhalten. Ja, und dann muss er das abarbeiten durch irgendwelche Strafarbeiten. Es ist schlimm. Das politische System ist schlimm, aber das Interesse für Musik, für deutsche, westliche, experimentelle Musik, ist so groß, da sind die ganz scharf drauf. Also ich kann eigentlich nur empfehlen, die Ohren offen zu halten und sich auch international zu verbünden. Ich habe im Augenblick ganz viele internationale Kontakte und in die Corona-Zeit, da gibt es eben keine Auftritte, die benutze ich, um meine Kontakte im Internet weiterzuführen. Da habe ich ganz viele, einen Künstlerkollegen Matthew Elmert in England, Paul Amlehnt in Neuseeland, wir schicken uns immer irgendwelche Klänge hin und her und machen da sozusagen neue Kompositionen. Das kann man heute mit dem Computer und dem Internet digital ganz gut machen.
Bist du dann eher spontan im Tag oder hast du eine Struktur? Oder?
In der Corona-Zeit hatte ich eine Struktur. Früher ging das gar nicht. Da fange ich erstmal mit vorher an. Vorher war alles durcheinander. Wenn man immer unterwegs ist, kennst du ja von deinen Gesangsaufführungen. Ne? Dann muss man den Koffer packen, man muss fahren und dann muss man da singen, sich vorbereiten, mich mit den Kollegen treffen. Und das war bei mir genauso. Wenn ich dann so Konzerte habe, muss ich packen, dann ist man immer unterwegs. Und da gibt es also keine feste Regel. Aber im Augenblick gibt es eine feste Regel. Seit einem Jahr haben wir diese blöde Pandemie und dann lebt man in der Selbstisolation. So, die meisten Menschen oder viele, die ich kenne, leiden darunter, finden das ganz schlimm. Ich leide nicht. Mir kommt das im Augenblick zu Pass. Ich finde das gut, mal nicht immer durch die ganze Welt zu fahren, sondern zu Hause zu sitzen und am Computer zu arbeiten mit meiner Musik und mit meinen Freunden die Musik hin und her zu schicken. Das heißt, ich gehe abends um 12 ins Bett, schlafe aber ganz lange, bis 8:30 oder 9:00. Heute habe ich bis 8:30 geschlafen. 9 Stunden schlafen, ganz gemütlich. Ja, und dann mache ich eine Stunde lang Frühstück und dann gucke ich so von 10 bis 1, was der Computer mir da erzählt, ich kriege jeden Tag Kontakte. Gestern hat einer aus Chile mir eine E-Mail geschrieben, ja, ich soll doch mal ein Interview mit ihm machen, was wir heute machen, sowas, ne? Chile Rundfunkstation, ja, auf Englisch. Ja, mache ich so Zeug, ne? Da kommt dauernd auf mich zu. Ja, das ist schön. Ich mache also diesen internationalen Austausch und da bin ich aber drei Stunden beschäftigt mit so einem Computerkram. Ich mache auf Facebook und YouTube. Ich mache meine Filme, Performance-Sachen, stelle ich auf YouTube, auf Facebook. Ich habe viele Fans jetzt, obwohl das schwierige Kunst und Musik ist, aber es gibt doch weltweit dann durch diese Globalisierung viele, die das genauso sehen oder ähnlich sehen und die das dann liken und die dann das Spaß dran haben. Und mit denen tausche ich mich aus und das geht ganz gut. Ich kriege sogar über Facebook Nachfragen, dass die Leute mich fragen, oh, kann man das als CD kaufen? Auch wenn es noch gar nicht bei einer Plattenfirma ist, dann brenne ich das und schicke denen das zu. Dann schreibe ich denen, komm, ich tue mir auf mein PayPal-Konto 15 Euro, schicke ich dir zu. Aber in die ganze Welt, nach Amerika, nach Chile, die kriegen das. Oder Japan hatte ich jetzt eine Anfrage. Ja, das ist doch schön. Also man kann.
Das ist total pragmatisch und praktisch.
Ja, ganz praktisch. Also wenn Konzert nichts ist, rumfahren, dann arbeite ich von zu Hause aus. Also bis 1 Uhr mache ich dann diese blöde Computerarbeit. Aber von 1 bis dann abends oder nachts habe ich dann Zeit für mich. Entweder male ich dann ein Bild. Jetzt habe ich in den letzten Tagen wieder mehr gemalt, nachdem ich vorher viel Musik gemacht habe. Das mache ich, wie ich Lust habe. Das ist aber auch schön. Ne? Jetzt, wenn man älter ist, hört ja auch dieser Druck auf. Ne? Wenn man jünger ist, muss man hart arbeiten. Ich will das und will das Ziel erreichen. Ach, ich habe meine Ziele, die ich mir irgendwann mal gesetzt habe, eigentlich alle erreicht. Ich müsste im Alter von 75 Jahren eigentlich gar nichts mehr machen. Mir geht es gut. Ich habe auch Geld genug. Mir geht es gut. Familie ist toll, ist alles super. Aber ich kann gar nicht aufhören, Kunst und Musik zu machen, weil das mein Lebensinhalt ist. Ich muss das einfach machen, als Selbsterhaltung. Ne? Ja, klar. Und mir tun die armen Leute leid, die jetzt wegen Corona nicht arbeiten können im Gastgewerbe. Die fallen ja ein Loch. Da ist ja gar nichts. Mhm. Und von daher bin ich ehrlich dankbar, dass ich selber mir den Weg erarbeitet habe zur Kunst und Musik. Das füllt mein Leben aus und damit bin ich auch glücklich und zufrieden.
Und wer oder was hat dich in deinem Leben am meisten geprägt oder inspiriert?
Ja, das ging auch ganz früh los. Das ist eine ganz blöde Geschichte. Ich wusste, dass die Frage kommt. Da habe ich gedacht, was hat mich inspiriert? Ganz komisch. Also es ist jetzt eine längere Geschichte. Als ich so 17 oder 18 Jahre alt war, wollten zwei Freunde mit mir mit dem Fahrrad eine Radtour machen von Dortmund mit dem Fahrrad ganz rum, Dänemark, Schweden, Norwegen. Da habe ich gesagt, nee, das ist mir zu viel, mache ich nicht. Kann ich mitmachen. Gut, die sind dann losgefahren ohne mich. Dann haben wir ausgemacht, einen bestimmten Tag, sagen wir mal 10. August, 12 Uhr mittags, treffen wir uns am Haupteingang vom Tivoli in Kopenhagen. Ich gesagt, das schaffe ich bis Kopenhagen mit dem Fahrrad. Ich glaube, von Dortmund bis da bin ich in 2, 3 Tagen gefahren. Dann war ich da oben. Vor dem Tivoli mittags um 12 wollten wir uns da treffen und die waren nicht da. Und dann hing so ein kleiner Zettel am Eingang. Lieber Eberhard, wir sind schon weitergefahren. Schöne Grüße an meine Freunde. Da war ich so sauer. Dann habe ich gesagt, gut, ich gehe einfach mal in den Tivoli rein. Jetzt bin ich schon mal da. Was ist denn da? Was ist das für ein Park? Und das ist die erste große Überraschung für mich, was mich auch geprägt hat. Da spielte umsonst live die Count Basie Big Band. Mittags, nachmittags im Park. Unglaublich. Das ist ja so eine 30-Mann-Band. 5 Posaunen, 5 Trompeten, 4 Saxophone, Klarinetten und sowas. Die standen da mitten im Freien, ohne Eintritt, haben die für die Leute gespielt in Dänemark. Das fand ich toll. Und dann, das war so ein toller Sound. Ja, und dann, weil ich ja da schon Kontrabass gespielt habe, man konnte da so frei rumgehen. Ich habe mich hinter den Kontrabassisten gestellt. Hat keiner gemeckert. Ich stand da zwischen Count Basie und dem Kontrabassisten und ich konnte dann in die Noten gucken, was er gespielt hat, wie er gegriffen hat. Und der Hammer ist, es gibt beim Kontrabass verschiedene Grifftechniken. Und er hat genau die Grifftechnik, die klassische Grifftechnik benutzt, die ich auch gelernt habe am Konservatorium in Dortmund. Und da habe ich gedacht, ach komm, wir sind jetzt Freunde irgendwie. Ne? Und der hat so toll gespielt. Aber für mich war das Ereignis, das Musikerereignis von Musiker zu Musiker. Ich hätte fast geweint. Das war so toll. Und die Musiker, das war das Tolle, die hatten zwar alle den Noten liegen und blätterten um, die haben gar nicht in die Noten geguckt, die hatten alles auswendig im Kopf. So, da eine ganz tolle Stelle, ich weiß dann, die Big Band ist ja manchmal auch Improvisation, geht einer nach vorne, dann so. Und dann war eine Stelle, ganz plötzlich, viele Musiker hatten einfach die Augen zu, alles schwarze Musiker, junge, mittelalte Leute, 30 bis 40 Jahre alt, plötzlich standen mit geschlossenen Augen die komplette Trompetenmannschaft, 4 Mann, auf, schmetterten zu viert unisono da irgendwie einen ganz tollen Sound rein, badadada, tscha, 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 ging da so ab und dann setzten sie sich wieder hin. Aber blind, Augen zu, und dann aber mit so einer Kraft, mit so einer Intensität, dann habe ich gedacht, das ist es. So muss Musik sein. Ganz intensiv, kraftvoll. Ja, das war für mich ein erstes großes Erlebnis. Naja, gut. Nächstes Erlebnis war dann mit Josef Beuys eine Performance im Cream Cheese in Düsseldorf. Das war ein paar Jahre später, 1968. In der Kunstakademie Düsseldorf, wo ich Malerei studiert hatte, hatte ich ein eigenes großes Atelier für mich, weil ich da Meisterschüler war. Da hatte man so bestimmte Vorzüge. Und da hatte ich mir schon ein Saxophon gekauft, um vom Kontrabass wegzukommen, was anderes zu probieren. Natürlich konnte ich nicht Saxophon spielen und ich hatte auch gar keinen Unterricht. Aber ich habe mir noch nicht mal eine Schule gekauft, sondern es gibt ja so Grifftabellen für Saxophon. Da steht dann drauf, man muss diese Klappe drücken, damit dieser Ton kommt. So, das habe ich dann geübt und gelernt. Ich wusste dann, wo welche Töne liegen, aber habe das dann eigentlich nicht benutzt, sondern frei gespielt. Dann habe ich in der Kunstakademie immer morgens, wenn ich dahin kam, zum Mal, erstmal das Saxophon aus dem Schrank genommen und habe damit Geräusche gemacht, Töne. Eigentlich so, wie das der mit Matthias Muche heute mit seiner Posaune macht. Ganz frei und ganz leicht und ohne Zwang und Druck, nur den Tag beginnen mit ganz leichten Klängen. Irgendwas, ganz freie Klänge, die einfach so dann im Raum stehen. Erstmal ganz leicht, aber dann auch reingebrüllt und geschrien wie ein Tier, unglaublich. Und natürlich sprach sich das rum an der Akademie, das hat man, glaube ich, im ganzen Haus da gehört, da ist wieder so ein Verrückter, der da seine merkwürdigen Töne macht. Und in der Klasse von Josef Beuys waren auch so verschiedene junge Leute, die Kunst studiert haben, aber die keine Musikausbildung hatten, die aber auch angefangen hatten, so Musik zu machen. So, mit denen habe ich dann da zusammengespielt und wir haben eine Band gegründet, die hieß dann Piss Off und die Musik war so, wie der Name klingt. Und der Beuys hatte das auch gehört, fand das ganz toll. Dann hat der Beuys 68 im Cream Cheese eine Performance gemacht, die ganz berühmte Handaktion, wie der so stundenlang nur so stand und ganz wenig die Hände bewegt hat. Und wir haben dann dazu diese chaotische Musik, freie Musik, sehr laut. Eigentlich Anti-Musik. Das war ein richtiger Krach. Es sollte auch Krach sein. Wir wollten damals sozusagen die Welt, jetzt übertrieben, aber die Welt aus den Angeln heben. Ne? Das war die Zeit der Studentenrevolution 1968. Rudi Dutschke und Kollegen gingen auf die Straße mit Pflastersteinen, haben das auf die Polizisten geschmissen. Und wir haben also eigentlich kulturelle Steine geschmissen. Unsere Steine waren die Musik. Es waren andere Klänge. Das waren Antiklänge gegen die stumpfe Gesellschaft damals. Wir wollten das auflösen. Ja, das war sozusagen der nächste Schritt, irgendwie weiterzugehen. So, und dann habe ich natürlich auch weiter über Musik gehört, verschiedene Sachen. Und was für mich dann neu dazu kam, irgendwann war Toru Takemitsu, das sagt ja wahrscheinlich was, ein japanischer Komponist, ein blinder Komponist aus Japan, Toru Takemitsu. Und da habe ich den für mich entdeckt, so vor 10 oder 20 Jahren. So eine tolle Musik. Dann habe ich mich natürlich länger damit beschäftigt, habe gemerkt, aha, der hat auch mit Arnold Schönberg angefangen, ne, 12-Ton-Musik. Hat in der Richtung komponiert und hat aber auch das Fint ja vermischt mit japanischer Musik und Impressionismus, impressionistischer Musik, das hat ihm wohl gefallen. Da gibt es so Klavierkonzerte, die höre ich jetzt öfter, Toru Takemitsu, Klavier, von verschiedenen Interpreten. Da gibt es einen Klavierspieler aus Kanada, unglaublich toll spielt ja diese Komposition. Das fängt an, das ist atonal. Es fängt an mit ganz wenigen leichten Klängen, viel Pedal gedrückt und dann wird es intensiver und schneller und hinter Klangexplosion, da löst sich alles auf. Es ist so eine tolle Musik und ich glaube, dass man als Komponist besonders gute Musik machen kann, wie er, wenn man blind ist. Das Auge ist weg. Ja, man kann da nicht sehen. Das geht alles übers Ohr. Und deswegen können solche Leute wahrscheinlich, wenn sie wollen, intensiver komponieren. Das ist so eine tolle Musik. Und ich habe inzwischen diese Musik selber so oft gehört und verinnerlicht, dass ich mich manchmal bei mir im Wohnzimmer an meinen Flügel setze. Ich mache die Augen zu. Ich bin dann auch blind. Ich will nichts sehen und auch erstmal nichts hören. Ich warte einen Augenblick. Und dann lasse ich einfach die Hände von oben auf die Klaviertasten fallen, ganz wenig, ganz leise. Drücke aber das Pedal, dass die Töne länger stehen. Also so Klang. Kunst eigentlich, ne? Und dann stehen die im Raum, die Klänge schweben und dann kommen andere Töne dazu und irgendwann mache ich dann ja auch die Augen mal auf nach 15 Minuten und dann mache ich ganz gezielte Klänge, nehme auch mal den Fuß vom Pedal, dass exakte klare Klänge oder Töne gegeneinander stehen. Also das macht mir eben auch Spaß, ne? Solche Sachen.
Ja, es ist interessant, dass dich vor allem auch Dinge aus der Musik sehr geprägt haben, ne? Obwohl du ja, wie gesagt, auch mit Farben und Bildern. Ja. Was bedeutet für dich Erfolg?
Oh. Muss ich erstmal negativ beantworten. Erfolg ist nicht finanzieller Erfolg. Das habe ich jetzt in meinem Leben gelernt als Musiker. Das weißt du selbst. Finanziellen Erfolg als Musiker hast du nur, wenn du schlechte Musik machst. Wenn du heute das Radio anmachst, ich bin der Meinung, da läuft zu 80-90% schlechte Musik. Das ist so ein Scheißdreck. Deswegen mache ich das Radio auch kaum noch an. Ich halte es auch nicht aus. Auch im Fernsehen, es geht gar nicht. Es ist so ein Mist. Egal, es ist ja meistens Unterhaltungsmusik, ne? Also man unterscheidet zwischen E- und U-Musik. Das ist dann immer, selbst in der U-Musik gibt es gute Musik. Man läuft ja nur noch schlechte Musik. Es ist alles gleich. Boom, 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 chicka, boom, oh, I love you, baby. Ja, was soll denn der Quatsch? Immer die gleichen Texte, klischeehaft. Und immer die gleiche Musik, immer boom, boom, boom. Und wenn man dann Kritiken dazu liest, oh, die finden das alles toll. Ne? Ich lese manchmal den Spiegel. Und selbst im Spiegel, die finden dann solche Musik inzwischen auch toll. Das kann man doch gar nicht toll finden. Wie soll das denn gehen? Abgehalfterte, klischeehafte Texte, klischeehafte Musik, immer nur Rhythmus und immer nur 4/4, immer nur die Bassdrum geht 4 durch, bom, bom, bom. Nee, das ist zu wenig. Ne? Da muss mehr passieren. Ne? Und deswegen ist mir lieber, Musik zu machen zwischen allen Stühlen, freier und offener. Ne?
Gut. Und gibt es etwas, was dich antreibt oder hast du eine Vision?
Ja, natürlich. Das müsste jetzt eigentlich auch in dem Gespräch klar geworden sein. Die Vision ist natürlich, im Kunstmusikbereich etwas Neues, anderes zu schaffen. Eine eigene Persönlichkeit zu sein mit einem eigenen Ausdruck. Und es gibt viele junge Leute heute, die das schaffen. Aber die meisten, habe ich gemerkt, die meisten Künstler und Musiker, die gerade in der Ausbildung sind, wollen das gar nicht. Die wollen sich an den Normen anpassen. Das merke ich bei meinen Konzerten, in die ich gehe, Kölner Musikhochschule, tolle Musiker, aber die meisten machen eben regelkonforme Musik. So, und in der Kunst ist es genauso. Einmal im Jahr in der Kunstakademie Düsseldorf gibt es diesen sogenannten Rundgang, da warst du bestimmt auch schon mal gucken. Und früher, Rundgang zu unserer Zeit, sagen wir mal, vor, wann war das denn? Das ist ja 50, 60 Jahre her, wo ich das gemacht habe. Die Akademie, das war ein Chaoshaufen zu Beuys Zeiten. Dreck und Müll und wilde Kunst, Auflösung, Polke, alles kaputt und durcheinander, Wahnsinn. Und heute angepasst, sauber, die Ateliers sind sauber, die Leute können durchgehen, die können da sogar schon Kunst kaufen. Und die jungen Leute versuchen, als Studenten schon Bilder zu malen, die die Leute kaufen. Ja, das geht gar nicht. Das haben wir früher auch nicht gemacht. Wir haben Sachen gemacht, die man gar nicht kaufen konnte. So wilde andere Sachen. Und von daher ist es leider so in der Kunst und Musik, die meisten jungen Leute passen sich an, weil sie damit Geld verdienen wollen. Gut, sollen sie, ist auch verständlich. Aber mich interessiert das nicht so. Mhm. Ich mache eher Sachen, Geld, also so wichtig ist das auch nicht.
Warum aber? Wir sind tatsächlich schon bei der letzten Frage angekommen und da möchte ich von dir wissen, welchen Tipp möchtest du gerne jungen Künstlern geben?
Ja, das schließt genau an das an, was ich gerade gesagt habe. Sei du selbst. Ne? Sei du selbst. Pass auf, was du als Künstler bist, was du als Musiker, als Komponist bist. Geh deinen eigenen Weg und guck auch mal ein bisschen nach rechts und links. Nicht nur die Regeln befolgen, was dir deine Lehrer gesagt haben oder deine Professoren an der Musikhochschule in Köln. Hier geradeaus, guck mal da, ne? Bach, Beethoven, was es alles gibt. Ne? Toll, 12 Töne. Ach, Quatsch, es gibt viel mehr als 12 Töne. Überleg dir mal, experimentell nach vorne gehen oder das auch erweitern, wie ich das mache, mit Performance, mit Video und Klang auf der Bühne stehen, im eigenen Videolicht stehen, Klänge machen, Elektronik kombinieren mit herkömmlichen Instrumenten, lauter sowas. Das ist spannend, das kann man alles angehen.
Richtig, richtig gut. Also ich danke dir sehr, Eberhard, dass du heute bei mir warst und dir diese Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir natürlich auch jetzt, wo du ja die Zeit anders nutzt während des Lockdowns, dass du dann noch ja richtig gute Sachen auf die Beine stellst. Aber wir freuen uns natürlich alle, wenn es wieder aktiv wird und wir dich auch live in Aktion erleben können. Alles Liebe und alles Gute.
Vielen Dank, Irena. Hat Spaß gemacht, mir zu... Ja, ich wollte plaudern, ich hätte kein Plaudern. Das war schon ein sehr gutes, ernsthaftes, wichtiges Gespräch.
Ja, vielen, vielen Dank.
Ich hoffe, du konntest von dem heutigen Interview wieder viel für dich mitnehmen. Ich freue mich über deine Ideen und Anregungen über E-Mail oder auch Facebook. Ich freue mich immer über die Interaktion mit dir. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben und ihn sehr, sehr gerne deinen Freunden und Kollegen zu empfehlen. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene. Musik.